Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Eigentlich soll alles schön und modern und kunstvoll sein. Unterschwellig passiert da aber was ganz anderes. Im öffentlichen Raum, da macht sich immer mehr defensive Architektur breit. Darunter fallen zum Beispiel Sitzbänke, die aus hartem Stahlgitter sind. Da mag man sich nicht mehr hinsetzen für längere Zeit. Oder zum Beispiel Eisenspitzen auf Betonplatten. Da kann man sich auch nicht mehr hinsetzen. Oder Spikes gegen Tauben an Gebäuden. Alles Maßnahmen, um vermeintlich für mehr Sauberkeit und Sicherheit in den Städten zu sorgen. Bloß keine Obdachlosen mehr, bloß keine Penner, die da mehr verweilen wollen. Und wenn wir nicht selbst betroffen sind, dann bekommen wir vermutlich davon nichts mit, weil es so subtil abläuft. Sandra Wolf ist Geografin und sie bekommt sehr wohl was mit. Sie forscht nämlich seit mehreren Jahren zur defensiven Architektur. Und wir wollten mehr darüber wissen, was da so passiert. Und deshalb habe ich sie gefragt, ob sie uns mal ein paar Beispiele nennen kann, wo uns diese Verdrängungsarchitektur im Alltag begegnet.
Also es gibt ein ganzes Potpourri an Beispielen tatsächlich von Maßnahmen, die von den Städten und Kommunen ergriffen werden, um insbesondere die Obdachlosen aus touristischen Zentren, aber auch aus Konsumzentren, ich sag mal, fernzuhalten bzw. dort weniger sichtbar zu machen. Also es ist so, dass die Städte in der Regel keine große Strategie haben mit dem Titel, wie verdrängen wir am besten Obdachlose aus den Innenstädten. Es geht mehr darum, ein bestimmtes Image zu vermitteln und für dieses Image oder auch für das Konsumklima in den Städten werden obdachlose Personen als nachteilig oder störend empfunden.
Mhm.
Genau, das gilt aber insbesondere für Personen, denen man ihre Lebenslage auch ansieht. Das heißt also Personen, die, ich sag mal, dem Stereotyp oder dem Klischee eines Obdachlosen entsprechen, sprich ungepflegte Haare, zerrissene Klamotten, vielleicht noch mit Tüten in der einen Hand, ein Bier in der anderen Hand, Selbstgespräche führend und Mülltonnen durchsuchend durch die Innenstadt laufen. Das sind die Personen, die als image-schädlich sozusagen empfunden werden. Und dort sind die Städte und Kommunen tatsächlich daran interessiert, die Sichtbarkeit dieser Personen zu verringern.
Und wie machen Sie das konkret? Vielleicht hat der ein oder andere von uns schon mal gesehen, dass es Bänke aus Metall gibt oder der ein oder andere, dem ist vielleicht auch das blaue Licht in Toiletten schon mal untergekommen, damit Venen nicht mehr erkannt werden. Was hast du noch für Beispiele?
Genau, also die beiden Beispiele, die du benannt hast, sind im Prinzip auch zwei unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich. Das eine bezieht sich auf Drogenkonsumentinnen, das andere eher auf obdachlose Personen. Das heißt, wenn Bänke so gestaltet werden, dass dort Armlehnen angebracht werden, die dafür sorgen, dass die Leute sich dort nicht mehr hinlegen können. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel mit akustischen Maßnahmen, da wird häufig an öffentlichen Plätzen bzw. an Bahnhöfen gearbeitet, in dem klassische Musik gespielt wird, dass die Leute sich dort eben nicht mehr aufhalten. Mit der Grundannahme, klassische Musik hört dieses Klientel nicht gerne, was natürlich eine sehr stereotype Annahme ist. Mhm. Und was auch nicht der Grund ist, warum die Leute sich dann dort nicht mehr aufhalten, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass es sehr, sehr schlechte Lautsprecher sind, das wurde mir so gesagt, und dass eben immer wieder das gleiche Lied gespielt wird, dass man sich dort nicht mehr aufhält. Des Weiteren kann man zum Beispiel Reinigungsdüsen beobachten in Hauseingängen oder in Geschäftseingängen, die offiziell dem Zweck der Reinigung dienen. Wenn man sich das genauer anschaut, aber merkt man schnell, dass dort eher so ein dunstiger Nebel, so ein Wassernebel rauskommt, der eben dafür sorgt, dass das Gebiet dort feucht ist und man sich dort nicht mehr aufhalten kann. Es werden auch Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel in Hamburg unter der Kersten-Mieles-Brücke. Dort ist ein ganz bekannter Treffpunkt eigentlich für die Obdachlosen-Community der Stadt. Dort wurde vor einigen Jahren, wurden dort Steine installiert, die dafür sorgen sollten, dass man sich dort weniger bequem breit machen kann und auch, dass das Wasser schlechter abläuft. Die offizielle Begründung war, dass man ein Flussbett nachahmen wollte, was dort früher entlang geflossen ist. Das heißt also, wenn man die Städte, Kommunen oder wer auch immer gerade der Initiator für solche Maßnahmen ist, fragt, gibt es meistens eine offizielle Begründung, eine nachvollziehbare Begründung, die in der Regel nichts mit der Zielgruppe direkt zu tun hat.
Jetzt hast du Hamburg gerade schon genannt. Ist es denn in allen deutschen Großstädten gleich, wie man da vorgeht, oder gibt es da irgendwo besondere Ausreißer?
Nee, also ich würde sagen, wenn man sich das Gesamtbild anguckt, ist es im Prinzip in Deutschland in allen Großstädten, werden die gleichen Maßnahmen tatsächlich ergriffen. Begleitet noch von anderen, wie zum Beispiel dem Polizieren des öffentlichen Raumes, dass also Ordnungsbeamtinnen häufiger zum Beispiel in Fußgängerzonen entlanglaufen, Leute kontrollieren, genauso wie Polizeibeamtinnen auch. Je nachdem, wie das Ländergesetz auch ist, sind da unterschiedliche Zuständigkeiten.
Auch wenn viele Obdachlose in den Innenstädten leben, sie sind dort meistens keine willkommenen Gäste. So ist es. Das fällt aber meistens nicht auf, weil die meisten Verdrängungsmaßnahmen gegen Obdachlose subtil ablaufen und von den offiziellen Städten, den Städten, den offiziellen Stellen, den Kommunen ganz anders begründet werden. Sandra Wolf ist Geografin und forscht zu dieser sogenannten defensiven Architektur. Ich wollte von ihr wissen, welche Argumentationen die Städte, die Kommunen denn eigentlich haben, um die harte Eisenbank oder die Metallhaken auf den Betonplatten, die eben nicht zum Verweilen einladen, rechtfertigen.
Also ganz viel, wenn man jetzt zum Beispiel konkret Bezug nimmt auf die Beispiele, über die wir bereits gesprochen haben, auf Bänke der Bezug ist, dass dort der Komfort erhöht wird durch die Armlehnen. Wenn man dann fragt, naja, die Armlehnen sind ja so tief, dass man da jetzt nicht wirklich bequem sitzen kann, ist die Antwort, dass in Studien herausgefunden wurde, dass die Nutzerinnen ein natürliches Bedürfnis haben, eine Abgrenzung zu ihrem Sitznachbarn oder Sitznachbarin zu haben. Deswegen werden diese Armlehnen dort installiert. Ein weiteres Argument für die Verwendung bestimmter Materialien, wie zum Beispiel Metall, ist, dass man das leichter reinigen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich Metall auch ein Material, was sehr schnell kalt ist und auch lange kalt bleibt und auch sehr unbequem ist für die Leute, um das zu nutzen. An Bahnhöfen, die akustischen Maßnahmen werden häufig damit rechtfertigt, dass ein Wohlfühlgefühl erzeugt werden soll. Da wird sehr oft Bezug genommen auf das subjektive Unsicherheitsgefühl der Fahrgäste, was dadurch wiederum erhöht werden soll, wenn Musik gespielt wird, die sich dann da wohler fühlen. Also in diese Richtung geht die Argumentation häufig.
Lässt man denn dann die Städte einfach machen oder gibt es genügend Menschen, die eben nachfragen, warum jetzt gewisse Dinge so verändert wurden?
Das ist eine sehr interessante Frage, weil viele der Maßnahmen, die ergriffen werden, eher auf der subtilen Ebene funktionieren. Das heißt, die sind nicht augenscheinlich und deswegen gibt es auch in der Regel relativ wenig Aufruhr oder Protest dagegen. Es gibt Einzelbeispiele, wie jetzt kürzlich in Berlin, wo ein Hausbesitzer Metallstacheln in seinem Eingang installiert hat, die sehr, sehr großen Protest ausgelöst haben, weil es einfach sehr offensichtlich war, dass es sich gegen Obdachlose richtet und auch eine sehr, ja, man will schon fast sagen, militärische Maßnahme dort ergriffen wurde, woraufhin unter öffentlichem Druck die auch wieder relativ schnell entfernt wurden. Mhm. Die subtileren Maßnahmen allerdings, also sprich Reinigungsdüsen und Co., werden eher weniger wahrgenommen, wenn man nicht mit offenen Augen durch die Stadt geht. Und deshalb hält sich da auch der Protest in Grenzen. Ist aber auch stadtspezifisch tatsächlich, ja.
Was passiert denn dadurch, dass Obdachlose zum Beispiel vertrieben werden oder dass ihnen nicht mehr die Möglichkeit gegeben wird, an Platz XY zu sein? Wo gehen die Obdachlosen hin? Was machen die?
Das ist genau die richtige Frage. Wo gehen die Obdachlosen hin? Denn der Effekt ist eigentlich nur eine Verlagerung des Problems bzw. der Problemgruppe aus Sicht der Kommunen. Die suchen sich dann andere Orte. Und zwar bleiben die dort so lange, bis der Beschwerdedruck, will ich es mal nennen, der zum Beispiel der Bevölkerung, die drumherum wohnt oder irgendwelcher Kaffeebesitzer oder Geschäftsleute wiederum so groß ist auf die Stadt, dass die Stadt sich zum Handeln gezwungen sieht, um dann wiederum Maßnahmen zu ergreifen, was wiederum dazu führt, dass die Leute sich wieder einen neuen Ort suchen. Und im Prinzip dreht man sich räumlich gesehen im Kreis.
Wobei ich das auch erstmal gut finden darf, dass sich auf einer öffentlichen Toilette keine Drogenabhängigen spritzen, oder?
Ja, natürlich, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wobei, wie gesagt, man vorsichtig sein muss, da verschiedene Gruppen auch durcheinander zu würfeln. Wenn man über Drogenkonsumentinnen redet, ist das eine andere Problematik, als wenn man über obdachlose Personen redet, wobei sich die Gruppen natürlich auch durchmischen.
Was wäre denn von Seiten der Städte zu tun? Beziehungsweise anders gefragt, gibt es denn schon Städte, muss jetzt nicht in Deutschland sein, gibt auch vielleicht europäische Beispiele, die das sehr clever machen, die eben Ausweichmöglichkeiten für Obdachlose anbieten?
Es gibt auch in Deutschland Städte, die Pilotprojekte gestartet haben, wie zum Beispiel Hamburg, die versucht haben, über einen Container, also so einen Schiffscontainer, der umgebaut wurde, einen Aufenthaltsraum zu bieten für die Betroffenen, der auch rege genutzt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, wo dort ein Feuer ausbrach und der Raum halt nie wieder belebt wurde, danach sozusagen. Mhm. Es gibt Beispiele aus Vancouver in Kanada zum Beispiel. Dort wurde initiiert von einem Kunstprojekt einige Bänke in der Innenstadt so umgestaltet, dass man dort nachts ein Dach draus machen konnte. Also da steht auf der Bank Find Shelter hier. Und es ist sehr einfach, die dann nachts so umzubauen, dass man zumindest einen regengeschützten Schlafplatz vorfinden kann.
Sagt die Geografin Sandra Wolf. Vielleicht gehen wir jetzt mit ein bisschen anderen Augen durch die Stadt, nehmen das anders wahr, was dort gebaut ist und was wir dort vorfinden. Sogenannte defensive Architektur verdrängt Menschen aus dem öffentlichen Raum, die man da eben nicht haben möchte. Falls ihr sowas auch schon mal gesehen habt, falls ihr irgendwelche Beispiele für defensive Architektur habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.